Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Jenseits von Richtig und Falsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sitzen heute zu zweit, meine Wenigkeit, ich bin Christine und Sven.
Hallo Christine.
Eigentlich nicht meine Wenigkeit.
Deine Vielfältigkeit.
Ja. Hallo.
Hallo. Ich freue mich, dass wir hier sitzen und über ein interessantes Thema sprechen.
Ja.
Eins, wo du eine große Expertise besitzt.
Oh, vielen Dank.
Und zwar geht es heute um nicht monogame Beziehungen.
Ja.
Und ich habe festgestellt, dass das immer mal wieder auftaucht in den Paartherapien bei einigen Paaren Thema ist, auch in Familien. Durch die Jahre hält sich das eigentlich, dass Menschen da mit experimentieren, dass sie da sich mit auseinandersetzen und ich dachte, wir bieten da einfach mal eine Folge zu an.
Ja, finde ich eine gute Idee und auch, weil ich glaube, dass sich das verändert hat und dass es doch mehr eine Rolle spielt, als es mal gespielt hat, welche Art von Beziehung man miteinander eingehen will und dass das jetzt auch einfach eine Option ist, also eine bekanntere Option. Dadurch sich, glaube ich, viel mehr Menschen damit auseinandersetzen. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Bubble man sich bewegt, ob das ein Thema ist oder nicht. Aber ich glaube, es bewegt schon sehr viele Paare. Deswegen gute Idee.
Ja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, die Leute trauen sich auf jeden Fall mehr, das zu thematisieren. Mhm. Ja, also ein Thema war es vielleicht unterbewusst oder im Heimlichen sowieso. Da sprechen ja die Statistiken oder Umfragen, was so Seitensprünge angeht, eine sehr eindeutige Sprache. Aber jetzt wird da offen darüber gesprochen teilweise.
Ja.
Aber auch nicht überall. Aber auf jeden Fall bei uns. Ich würde gerne damit mal anfangen, so meine Haltung zu sagen zu dem Ganzen, auch damit es keine Missverständnisse gibt. Also ich habe jetzt für alle Menschen oder für andere Menschen favorisiertes Beziehungsmodell. Ich erlebe das immer wieder, dass es eigentlich nur darum geht, dass die Menschen was finden, was sich zusammen erschaffen, was ihnen bestmöglich gerecht wird. Und da kommt dem einen vielleicht das eine Modell näher und dem anderen vielleicht irgendein anderes Modell näher. Aus meiner Sicht haben alle Beziehungsmodelle ihre leichten Seiten und ihre herausfordernden Seiten.
Ja, würde ich mitgehen, sehe ich auch so. Es gibt ja auch immer mal wieder so Personen, die sagen, ein Mensch kann gar nicht monogam sein und es wäre eine Illusion, sich in eine monogame Beziehung zu begeben oder ähnliches. Und ich denke auch, das Ideale wäre, es ist ein gemeinsamer Entscheidungsprozess und sich für etwas zu entscheiden, heißt auch immer, sich gegen etwas zu entscheiden, sich für Monogamie zu entscheiden, bringt gewisse Vorteile mit sich und gewisse Freiheiten lässt man zurück und sich für eine nicht monogame Beziehung zu entscheiden, bringt gewisse Freiheit mit sich und möglicherweise lässt man gewisse Sicherheiten zurück. Und ich bin dabei ganz bei dir. Ich habe auch keine favorisierte Form für andere Menschen, nur für mich selbst und bin aber gerne unterstützend an der Seite, wenn Menschen versuchen zu finden, was für sie passt.
Ja, finde ich gut gesagt. Ich würde mal damit anfangen, vielleicht mal ein bisschen zu überlegen, in welchen Situationen so Menschen oder Paare auf das Thema gestoßen werden. Vielleicht hast du da auch Erfahrung, was sind so typische Szenarien, Ereignisse, die da hinführen könnten.
Und das ist quasi ausgehend von einer monogamen Beziehung, wann Menschen damit in Kontakt kommen könnten, das vielleicht zu ändern, meinst du?
Na, ich würde behaupten, dass jetzt das monogame Lebens- und Beziehungsmodell so die Basis ist. Das ist das, was sozusagen über viele Generationen jetzt schon so ein gesellschaftlicher Konsens ist und wo von den meisten aus starten. Also ich habe auch schon erlebt, es gibt einige, die sind auch in Familien groß geworden, die anders gelebt haben, es sind aber sehr, sehr wenige.
Ja. Hm. Vielleicht kann ich das mit einer persönlichen Geschichte verbinden. Ich zum Beispiel hatte immer Interesse auch an auch wenn ich verliebt war oder auch wenn ich mit einer Person in der Beziehung war, hatte ich auch immer Interesse an anderen Menschen, die halt über das Platonische hinausgingen, und habe mir aber nicht so viele Gedanken früher darüber gemacht, weil ich gar nicht wusste, dass das eine Möglichkeit ist oder dass man es auch so machen konnte. Da gab es halt nur die Option Fremdgehen quasi, Seitensprung, aber nicht, ich könnte eine ganz andere Art von Beziehung haben, das kam erst später. Und so kann das ja schon jemandem quasi in seiner Teenagerzeit oder auch später in Beziehungen begegnen, wo ein Interesse da ist oder Seitensprünge vielleicht schon immer wieder stattfinden und man sich fragt, vielleicht ist das gar nicht das Richtige mit der Monogamie.
Mhm. Ja, das kann sein. Ich finde, ein Klassiker ist, jemand in der Paarbeziehung verliebt sich in jemand anderen, obwohl er oder sie jetzt nicht denkt, dass jetzt mit der eigenen bestehenden Partnerschaft irgendwas jetzt großartig nicht stimmt. Und das ist auch ganz oft ein Auslöser.
Ja.
Was ich auch noch öfter erlebe, sind Paare, wo es eine Neugier gibt, zumindest auf einer Seite, und dann habe ich aber auch schon erlebt, auch auf der anderen Seite, und die entscheiden sich dann bewusst, das auszuprobieren.
Ja, genau.
Es gibt auch Paare, die sagen, wir wollen uns noch ein bisschen austoben, bevor wir Kinder kriegen, und auch mal gucken, was das so mit uns macht, habe ich auch schon erlebt.
Oder auch Paare, die schon lange zusammen sind und einfach ein bisschen Spiciness in ihre Sexualität bringen und dann anfangen, vielleicht zu swingern zusammen oder so. Auch das gehört ja mit unter den Deckmantel nicht monogame Beziehung.
Ja, was ich auch schon öfter gehört habe und glaube ich nicht so selten vorkommt, ist, dass das dann ins Gespräch kommt, wenn es unterschiedliches sexuelles Verlangen gibt. Also vor allen Dingen, was die Häufigkeit angeht oder vielleicht auch, was die Vorlieben angeht, dass das auch ein Gespräch auslösen kann darüber. Und es ist aus meiner Erfahrung auch am häufigsten so, dass erstmal eine Person in der Beziehung den Vorstoß macht und die andere da jetzt erstmal von sich aus nicht so drauf gekommen wäre und da jetzt vielleicht auch nicht ganz so offen drauf reagiert. Also es ist selten so in meiner Erfahrung, dass dann zufällig beide sagen, oh ja, gute Idee. Ja. Was definitiv leichter ist, aber die Konstellation ist meistens so rum.
Ja.
Machst du auch die Erfahrung, oder?
Ja.
Okay, jetzt haben wir ein bisschen mal so ein paar Szenarien aufgezählt. Jetzt würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Vielleicht erstmal, was gibt es denn alles so an nicht monogamen Beziehungsmodellen? Also ich weiß, oder das möchte ich auch vorausschicken, im Endeffekt gibt es bei jeder Gruppe nochmal ganz viele verschiedene Abstufungen oder wie das gelebt wird. Aber ich würde erstmal vielleicht für diejenigen, für die das ganz neu ist, so ein paar Begriffe klären.
Wow, ja, wie du sagst, eine Bandbreite an verschiedenen Beziehungsformen, angefangen bei, ne, wir öffnen unsere Beziehung für andere Menschen, aber teilen die Erfahrung, also Dreier, Vierer, Swingern, irgendwie mit anderen Menschen Sexualität erleben oder in unterschiedlichen Konstellationen, aber es gibt die Regel, das machen wir nur zusammen und nicht separat voneinander. Und dann über, wir haben Sex mit anderen Menschen und erzählen uns davon, wir haben Sex mit anderen Menschen und erzählen uns nicht davon, wir dürfen uns auch in andere Menschen verlieben, wir dürfen Beziehungen haben, die haben können unterschiedliche Hierarchien haben oder nicht. Also das ist eine Bandbreite von Möglichkeiten.
Ja.
Ja, vielleicht ist das erstmal grob zum Orientieren ganz übersichtlich.
Ja. Wir wollen heute jetzt nicht die ganzen Modelle jetzt erklären, sondern einfach erstmal gucken, wie kann man darüber sprechen, vielleicht auch, was sind Fehler, die dabei passieren können, worauf sollte man vielleicht auch ein bisschen achten, wenn man das erkunden möchte. Vielleicht fallen uns auch typische Szenarien ein, wo man mal ein bisschen drüber sprechen könnte. Das wäre so mein Plan für heute.
Okay.
Dann würde ich mal klassisch bei den Fehlern anfangen, die so passieren könnten. Also als erstes fällt mir zum Beispiel ein, wenn das eine kompensatorische Ursache vor allen Dingen hat. Vielleicht ein Teil Schwierigkeiten hat mit Bindung und Commitment und das sozusagen dann dazu führen könnte, dass es Commitment verhindert, Also das heißt nicht, dass Menschen, die damit Schwierigkeiten haben, das nicht machen dürfen. Es ist nur wichtig, das zu wissen.
Du meinst also, dass eine zweite Beziehung oder mit jemand anderen sich sexuell vergnügen könnte eine Strategie sein, um sich nicht auf seine Partnerin, seinen Partner einzulassen?
Zum Beispiel.
Mhm.
Genau.
Mhm. Ja.
Was auch immer eine ganz schlechte Idee ist, ist, wenn jemand zustimmt aus Verlustangst.
Ja, und das passiert gar nicht so selten. Ja. Ich glaube, es ist total schwierig, das Thema in die Beziehung zu holen, wenn man nicht miteinander geübt ist, auch über schwierige Dinge zu sprechen. Also zum Beispiel auch sich vielleicht so eine Sicherheit oder so eine Basis an Sicherheit und Vertrauen miteinander hat, dass man auch Dinge sich sagen kann, die der andere nicht so gerne hören will oder die vielleicht sogar potenziell verletzend sind. Nicht in Form von, du bist irgendwie schlecht im Bett, jetzt mal so ganz irgendwie plakativ, sondern auch Dinge vielleicht, die der andere in einem auslöst, die für den anderen unbequem sind zu hören und gleichzeitig ja aber schon wichtig, um so gemeinsam auch zu wachsen. Und wenn es da so gar keine Erfahrung und Übung gibt, ist es vielleicht nicht das beste Thema, um damit anzufangen, weil das schon viele Menschen, insbesondere wenn sie monogam zusammenleben und das auch bis jetzt immer so gemacht hat, vor große Herausforderungen emotional setzen kann, weil es einfach viele Verlustängste triggert.
Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Würde ich dir absolut zustimmen.
Ja.
Ist, glaube ich, einer der ganz großen Fehler, die passieren. Also weil das können wir schon mal spoilern, ist etwas, was man sich auf jeden Fall erarbeiten muss in nicht monogamen Beziehungsmodellen. Eine offene, transparente, reflektierte Kommunikation miteinander und Selbstreflexion in dem Ganzen.
Ja. Auf jeden Fall. Und ideal wäre es, dass es so eine Art zu sein gibt, unabhängig von der Beziehungsform, die man miteinander hat. Und das ist manchmal, finde ich, ein bisschen die Herausforderung bei monogamen Beziehungen, weil man trifft auf Menschen, man ist sich einig, wir haben eine monogame Beziehung und dann gibt es gar nicht so viel Verhandlungsgespräche, wie sieht unsere monogame Beziehung eigentlich aus, was für Erwartungen hast du, was, welche habe ich, weil monogam ist so ein Default-Ding und man hat so bestimmte Ideen und Erwartungen, die daran geknüpft sind, die aber total oft nicht abgesprochen werden und das ist, sehe ich, so der Vorteil einer nicht monogamen Beziehung, weil es so eine große Palette an verschiedenen Formen von Beziehungen gibt, dass man zwangsläufig miteinander sprechen muss, was will ich, womit fühle ich mich wohl, womit nicht.
Ja.
Und man dadurch in eine ganz andere Kommunikation miteinander kommt, die ja aber nicht dem Beziehungstyp geschuldet ist, sondern nur, dass man sich damit einfach aktiver auseinandersetzt und das genauso für monogame Beziehungen auch funktioniert, wenn man es denn täte.
Ja, finde ich einen guten Punkt, würde ich meine Aussage da auch noch präzisieren. Also auch für monogame Beziehungen ist das ein ganz wichtiger Skill. Meine Erfahrung ist, man kommt da in einer monogamen Beziehung ein Stück länger drumrum, wenn man es drauf anlegt. Ja.
Ja.
Ich finde auch noch eine ganz schwierige Voraussetzung für den Wechsel zu einer Nicht-Monogamie ist, wenn man damit versucht, eine Krise in eine Beziehung zu retten.
Ja.
Also ein Beispiel, was ich auch kenne, ist, dass jemand sagt, ich fühle mich allein in der Beziehung, ich erreiche dich nicht und ich suche mir jemand anderen dafür, aber ich bleibe in der Beziehung. Wegen der Kinder zum Beispiel. Das ist also definitiv eine Lösungsstrategie, aber aus meiner Sicht jetzt nicht ein tragfähiges Modell.
Quasi in dem Fall, wenn die emotionale Verbindung sich gar nicht stabil anfühlt.
Ja.
Ja. Ja, da stimme ich dir zu. In einem Fall von der Krise, wie zum Beispiel, ich stehe auf SM und meine Partnerin, mein Partner aber nicht. Aber das führt dazu, dass unsere Sexualität total unbefriedigend ist und ich liebe den aber. Dann kann sich das schon krisenhaft anfühlen und dann gleichzeitig trotzdem eine gute Entscheidung sein, zu sagen, okay, wir öffnen das und ich hole mir das woanders. So, da kann das funktionieren.
Ja, finde ich einen guten Punkt. Ich glaube, ein Fehler, den ganz viele begehen bei dem Thema, und das habe ich auch schon mitbekommen, so von Menschen, die in der nicht monogamen Szene unterwegs sind, das Thema Eifersucht tabuisiert wird.
Ja.
Also wenn man quasi nicht monogam lebt, dann darf keine Eifersucht existieren. Und wenn jemand eifersüchtig ist, dann wird das als ein Fehler so gesehen oder es wird vielleicht auch das Ziel verfolgt, nicht mehr eifersüchtig zu sein.
Auf jeden Fall, das finde ich einen total wichtigen Punkt, dass das auch als Kriterium genommen wird für eine emotionale Reife und auch eine Fähigkeit, die einem zugeschrieben wird oder abgeschrieben wird, ob man überhaupt offene Beziehung haben kann, also in der Poly-Szene.
Mhm.
Was ich total unsympathisch finde und was ich auch auf Dating-Apps oft lese, wenn man so, da gibt es ja dann manchmal auch so Fragen und da ich ja nicht monogam unterwegs bin, gucke ich mir die natürlich auch immer an und dann gibt es diese Frage, ist Eifersucht in einer Beziehung normal? Und ich habe ein einziges Mal, und ich bin schon lange auf Dating-Apps unterwegs, ein einziges Mal habe ich gelesen, dass eine Person geschrieben hat, ja, und alle anderen schreiben immer nein.
Ja.
Was so verrückt ist, weil Eifersucht ja sowohl in monogamen und nicht monogamen Beziehungen eine große Rolle spielt, nur der Umgang damit oft ein anderer ist.
Ja, genau, da wären wir schon bei einem aus unserer Sicht gesunden Weg, wie man an die Sache rangehen kann. Ich würde noch der Vollständigkeit halber nennen, was auch immer schwierig ist, wenn es ein Ungleichgewicht bei Tempo und Initiative gibt, das erlebe ich auch oft als eine Herausforderung. Vielleicht, ne, wie oft passieren Sachen bei einer Person ganz wenig, bei anderer Person ganz viel. Das kann auch oft zu Problemen führen. Das heißt nicht, dass das dann deswegen schlecht ist, aber das sind dann nochmal andere Herausforderungen. Wenn jemand damit Schwierigkeiten hat, der größte Fehler aus meiner Sicht, den man machen kann, ist eine fehlende kontinuierliche Kommunikation in der Beziehung. Also das ist in allen Beziehungen notwendig, nur da ist es nochmal sehr viel mehr notwendiger.
Mhm.
Vielleicht können wir ja jetzt mal darüber sprechen, was passiert so, was kann das auslösen, wenn ein Paar sich entschließt, nicht monogam zu leben und vorher monogam gelebt hat. Was können da so für Dynamiken entstehen? Oder vor allen Dingen, welche Punkte kann das berühren? Vielleicht zur Erklärung, unsere Beziehungserfahrung in der Gegenwart, unsere Haltung dazu, unsere Schmerzpunkte, unsere Neigungen sind sehr, sehr stark geprägt von dem, wie wir aufgewachsen sind, wie unsere Beziehungserfahrungen da waren, jetzt gar nicht mal unbedingt sexuell. Also Sexualität ist ja auch aus meiner Sicht ein kleines Thema. Noch mehr herausfordernd sind die tieferen Themen, die mit diesen ganzen Dingen verknüpft sind. Und auch zum Beispiel so Sexualität.
Ja, na, es kommt ein bisschen drauf an, was man mit dieser Exklusivität, die man dann aufgibt, also sei es sexuell oder auch emotional, was man so daran knüpft. Und manchmal weiß man das gar nicht so lange, bis man sie nicht mehr hat, was eigentlich alles daran geknüpft ist. Zum Beispiel sich wichtig fühlen, sich besonders fühlen. Also das Exklusive, und das hatte ich mal mit einem Ex-Partner, dass das, was aus seiner Sicht uns unterschieden hat von der Freundschaft, war Sexualität. Also aus seiner Perspektive damals. Und das quasi zu teilen, war eine Aufgabe seiner Besonderheit unserer Beziehung. Also das war quasi daran geknüpft, weil wir miteinander exklusiv Sexualität erleben, heißt das, unsere Beziehung ist besonders. Und wenn wir das nicht mehr tun, heißt das im Umkehrschluss, sie ist es nicht mehr.
Ja.
Oder ich bin wichtig, ich bin gebraucht oder was auch immer mit dieser Exklusivität verbunden ist. Es kann sein, dass löst man die auf, dass man dann damit konfrontiert ist, das zu verlieren. Und dann kommt man in eine Krise, höchstwahrscheinlich.
Also wenn der eigene Selbstwert damit stark verknüpft ist, also da sind dann, also im positiven Fall kann man so framen, okay, ich mache die Erfahrung, obwohl es noch ganz viele andere gibt, werde ich gewählt. Oder in dem Fall, den du jetzt genannt hast, es kann dann aktivieren, ich bin austauschbar.
Ja, und das wiederum aktiviert Verlustangst. Verlustangst ist ein großes Thema, dann Monogamie ist ja ein Rahmen, der total viel Sicherheit gibt. Es ist eine Illusion, würde ich mal behaupten, weil die Statistiken für Seitensprünge belegen das, dass das eine Illusion ist, dass das ein Rahmen ist, der tatsächlich Sicherheit bietet. Aber das Gefühl von Sicherheit reicht ja aus. Es muss ja gar nicht reale Sicherheit sein. Und die hat man dann plötzlich nicht mehr. Und dann ist man konfrontiert mit möglicherweise Haltlosigkeit oder halt den ganzen Verlustängsten, die dann sich hinter dem Sicherheitsverlust verbergen.
Ich würde sogar behaupten, die gefühlte Sicherheit zählt noch viel, viel mehr als die eigentliche Sicherheit, Weil wenn ich sie nicht, wenn ich sie ganz viel Sicherheit habe, aber sie nicht fühle, dann nützt sie mir gar nichts.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und wenn ich vielleicht wenig Sicherheit habe, aber mich sicher fühle, dann nützt mir das schon trotzdem mehr. Also vielleicht gerate ich dann mal in herausfordernde Situationen. Aber die gefühlte Sicherheit ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in Beziehungen.
Ja, also da kann ich vielleicht auch dazu erzählen, ich hatte eine große Neugier und war fasziniert von der Theorie der nicht monogamen Beziehung. Das hat alles für mich total viel Sinn ergeben. Und die Umsetzung in der Praxis mich aber vor so große Herausforderungen gestellt, dass ich die am Anfang gar nicht geschafft habe zu bewältigen, weil mich das so emotional herausgefordert hat und Fähigkeiten von mir abverlangt hatte, die ich dann zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hatte. Also das kann schon eine große Herausforderung sein. Ich habe aber auch Menschen getroffen, für die denen ging das gar nicht so. Ne? Die haben da weniger Schwierigkeiten. Ich glaube, es ist immer auch im Zusammenhang mit der eigenen Geschichte, dem eigenen Sicherheitsbedürfnis.
Und auch den Zustand der gegenwärtigen Beziehungen, wie man sich da drin fühlt. Und da erlebt man manchmal auch Überraschungen. Ja, also viel von Dingen, die uns beschäftigen, finden ja unterbewusst statt. Also da muss man sich auf jeden Fall immer gefasst drauf machen, dass man eine Überraschung erlebt. Also eine habe ich zum Beispiel erlebt, also die größte für mich war, also was im Zusammenhang mit meinen nicht monogamen Erfahrungen war, dass ich vorher dachte, ich bin nicht großartig eifersüchtig. Und dann festgestellt habe, oh doch, und richtig unangenehm für mich eifersüchtig, auch ja. Sicherlich auch für die andere Person. Ne, das Thema, was ich bei mir damals herausgefunden habe, war, dass es so eine Prägung von Konkurrenzdenken war, also irgendwie besser sein müssen als irgendwer anders, also im Wettbewerb zu stehen, in dem Fall mit anderen Männern.
Aber das kenne ich auch und das geht mir nach wie vor noch so. Also es gibt ja viele Stimmen in meinem Kopf, die sprechen. Und dass es nach wie vor einen Teil gibt, der mir von der Seite reinflüstert, was ist, wenn die andere Person das alles besser macht? Was ist, wenn die lustiger ist? Was ist, wenn die besser ist in all den verschiedenen Dingen, wo ich mich selber vielleicht auch manchmal unzulänglich fühle? Auch wenn ich mit meinem Partner entschieden habe, eine offene oder eine nicht monogame Beziehung zu haben, der sich dann trotzdem entscheidet, ach nö, die eine reicht mir, ich gehe dann doch lieber zu der anderen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob man so eine Stimme auch so gänzlich los wird. Ich glaube, es geht eher da für mich jedenfalls um den Umgang mit, was ist, wenn die laut werden und habe ich noch andere Stimmen, die ich dann vielleicht suchen kann, die mir was anderes sagen und das so ein bisschen auch diese Ambivalenz auszuhalten.
Ja, das finde ich einen guten Ansatz. Bei mir war es damals zum Beispiel so, dass ich das dann auseinandergenommen habe, die Situation und was quasi denke ich in dem Moment und das aufgeschrieben habe. Also was sind dann meine sogenannten Glaubenssätze in dem Moment? Ja, da kamen ganz für mich überraschend so Sätze raus wie, wenn meine Partnerin mit anderen Männern Sex hat, dann bin ich ein Schwächling und so eine Geschichten und auch noch andere Geschichten. Und dann hab ich die einfach so vom Kopf her überprüft, ob das wahr ist oder nicht und ob die auch noch auf eine andere Art und Weise andersrum wahr sein könnten, nämlich dass es das Gegenteil ist, das ist nämlich das, wo ich drauf gekommen bin, dass es eher was mit Stärke zu tun hat. Für mich jedenfalls, wenn ich das akzeptieren kann und mit Selbstwert und Selbstbewusstsein. Und weiter ging es mit auch körperlich mal nachzufühlen, weil viele Sachen passieren dann einfach auch körperlich. Die sind vom Kopf her auch ganz schwer zugänglich. Da fühlt man einfach sich in Flammen oder total mega angespannt. Und dann habe ich da ein bisschen nachgespürt, was genau fühle ich denn und kenne ich das Gefühl zum Beispiel aus meiner Kindheit.
Ja.
Und da bin ich auf sehr für mich wichtige Sachen gestoßen, also völlig unabhängig jetzt von der offenen Beziehung, die für mich generell im Leben auch wichtig waren, da ein Stück weit das aufzulösen. Und das hat mir dabei geholfen.
Ja. Das ist schon sehr advanced auch. Würde ich jetzt mal
ja,
so
das war ein Prozess über viele Jahre und ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon Paartherapie gemacht und das auch beruflich und so, da meine Erfahrung und das war sicherlich auch ein Vorteil und viel Methodik ausprobiert. Das ist ein Stück Weg. Mhm. Aus meiner Sicht ist es ein sehr nachhaltiger Weg. Also bei mir hat das zum Beispiel dahin geführt, auch wenn ich damit, glaube ich, jetzt leben könnte, dass ich sage, ich möchte jetzt nicht Polyamor leben. Aber nicht einfach, weil ich Angst davor habe, sondern weil ich sage, ich brauche einfach noch mehr Ressourcen, die möchte ich lieber anders verwenden.
Mhm.
Ja, und dass es eben auch ein Ergebnis, zu dem man kommen kann in dieser Auseinandersetzung mit sich. Ja. Aber ich finde es halt sehr viel wichtiger und nachhaltiger, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat.
Mhm.
Jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Vielleicht magst du noch irgendwas erzählen. Vielleicht auch fallen dir auch eigene Sachen ein oder andere Beispiele, die du nennen kannst.
Naja, es ist vielleicht ein ähnlicher Prozess wie bei dir, mich dann auch mit den Themen, die so angehen, zu beschäftigen, ohne jetzt den anderen direkt dafür verantwortlich zu machen, einerseits, und dann gleichzeitig mit dem anderen, mit meinem Gegenüber, da in Austausch zu gehen, also das nicht für mich alleine zu machen, sondern auch zu erzählen, was bei mir passiert, ohne dass der andere jetzt eine Lösung dafür hat, und aber auch zu gucken, wie du das jetzt am Ende gesagt hast, was geht für mich, so jetzt ein bisschen realistischer, also ich weiß, als wir da so reingestolpert, also war es für mich ein bisschen, bin da so reingestolpert vor vielen, vielen Jahren und war total überfordert und wollte was schaffen, wofür ich noch gar nicht die Fähigkeiten hatte. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich ein bisschen besser einschätzen kann, was sind gerade meine Fähigkeiten und was sind sie nicht, und nicht zu sagen, das wird jetzt für immer so bleiben, aber dann auch ehrlich zu sein und sagen, dafür habe ich jetzt gerade nicht, bin ich nicht equipped, so, das kann ich nicht gut aushalten, und dann auch da zu gucken, also damit offen zu sein und zu gucken, okay, wo gehen wir von da aus hin.
Ja, gibt es irgendwas, was dich überrascht hat?
In dem Prozess?
Ja.
Ganz, ganz am Anfang war ich schon ganz schön geschockt, was ich alles an Exklusivität binde. Das war mir nicht ganz so klar gewesen, ne? Gerade weil ich fand es so sinnvoll. Und alles, was ich darüber gelesen habe und was ich gelernt habe, und das hat alles, ist so in Resonanz gegangen mit dem, was ich denke, wie ich auch leben will und was ich gut finde und wie ich Liebe sehe und wie ich Beziehung sehe. Und mein Körper hat aber überhaupt nicht mitgemacht. Also es gab so eine große Diskrepanz zwischen dem, was ich will und dem, was ich kann. Und ich glaube, das hat mich geschockt, weil ich das nicht, ich habe es versucht, die ganze Zeit zusammenzukriegen. Ich dachte, ich muss das doch jetzt können, weil ich finde es doch richtig. Also da habe ich mich, glaube ich, einfach total überfordert. Und habe versucht, was zu können, was ich unbedingt will, in einem Tempo, was überhaupt nicht angemessen war.
Ja. Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest jetzt, wenn es gehen würde?
Ja, super viel wahrscheinlich, weil ich jetzt eine ganz andere emotionale Stabilität habe als noch vor, 12, 11 Jahren. Also einmal die Kommunikation wäre jetzt eine ganz andere. Ich würde viel offener sprechen. Ich würde zum einen neugieriger sein mit mir selber, auch ein bisschen annehmender, was so gerade geht. Meine Selbstregulationsfähigkeiten haben sich enorm verbessert seitdem. Das heißt, wahrscheinlich würden die Krisen sich ein bisschen anders ausdrücken und ich würde nicht so viel Verantwortung dem anderen überhelfen, und das würde automatisch den Prozess auch ein bisschen erleichtern.
Mhm. Also ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der aus meiner Sicht wirklich auch eine gute Richtschnur sein kann, nämlich das Wollen und das Können miteinander in Einklang zu bringen oder da so ein Schwingen zu haben zu irgendwie eine Richtung vielleicht, wo man eine Grenze hat, aber eben nicht sich überdehnen in dem Ganzen und immer wieder irgendwas haben, wo man zur Erholung kommt, wo man Sicherheit findet und sich nicht die ganze Zeit in so einer chronischen Aktivierung zu befinden.
Die Voraussetzung dafür ist, dass ich meine Grenzen ernst nehme. Erstmal, dass ich sie spüre und dann, dass ich sie auch ernst nehme und nicht die ganze Zeit drüber gehe. Und das ist ja auch, allein das ist ja schon, insbesondere würde ich jetzt mal behaupten, für weiblich sozialisierte Menschen ein total eigener Wachstumsprozess.
Ja, da kann man, glaube ich, nochmal extra einen Podcast zu machen oder mehrere. Das ist ein großes Thema. Das ist auch wichtig, das aber eben mit zu berücksichtigen.
Und da stelle ich mir vor, ist es hilfreich, und das ist vielleicht auch rückwirkend was ich mir selbst nicht zugestanden habe, wirklich in kleinen Minischritten zu gehen. Erstmal natürlich irgendwie miteinander zu reden, wie wäre das, wenn? Und schon mal zu gucken, was kommt da so? Merke ich irgendwie schon allein bei der Vorstellung, oh mein Gott, kriege ich total Angst. Und dann, gerade wenn man merkt, irgendwie für eine Person, beide sind sich einig, wir wollen es machen, und für eine Person, die spürt aber schon, dass es schwierig, da einfach ganz langsame kleine Schritte zu gehen und erstmal so den Zeh ins Wasser zu halten quasi und zu gucken, wie ist das? Und wie ist es, wenn ich noch einen Fuß reinhalte, wie ist das? Und das erstmal eine Weile zu machen, bis es okay ist.
Ja.
Und dann weiter.
Ja, ich finde es generell auch hilfreich, erstmal mit den eigenen Widerständen, die es vielleicht auch gibt, okay zu sein. und zu sagen, okay, ich habe da Widerstände oder ich will das, eigentlich will ich das nicht oder jetzt, wenn du mich jetzt fragst, will ich das nicht.
Mhm.
Und dann auch für das Paar dann vielleicht ein Stück weit diese Spannung auszuhalten eine Weile.
Mhm.
Wenn der andere dabei sagt, ja, okay, akzeptiere ich, aber ich merke bei mir, ich will da eine Veränderung.
Ja.
Ja?
Ja.
Und dann nicht gleich sofort die Schlussfolgerung draus zu ziehen, na okay, dann müssen wir uns halt eben trennen. Vielleicht erstmal eine Weile damit, wie ich es immer sage, damit schwanger gehen. Also ich finde, das ist auch ein schönes Bild, weil man gebiert ja dann auch eine neue Beziehungsform. Manchmal wird nichts draus. Da so Spannungsfelder aushalten ist wirklich gut. Und das heißt nicht in Anspannung sein die ganze Zeit, sondern sagen, okay, hier haben wir was, wo wir uns nicht einig sind.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und dann nicht aufhören, darüber zu sprechen.
Mhm. Ja, 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 auf jeden Fall. Und vielleicht auch sich bewusst zu machen, dass die Beziehung, die man hatte, zu Ende geht und eine neue Beziehung sich vermutlich bilden wird daraus. Esther Perel hat das ja auch gesagt, oder wer war das? Ich glaube, Esther Perel hat das gesagt. Im übertragenen Sinn war es so gewesen, dass man kann auch 40 Jahre mit einem Mann oder einem Menschen irgendwie in Beziehung sein und trotzdem gleichzeitig 5 verschiedene Beziehungen gehabt zu haben. Und das passiert, ob monogam oder nicht monogam, wenn man in so einen gemeinsamen Wachstumsprozess geht, dass die Beziehung sich immer wieder verändert, weil man selbst sich verändert. Und Nicht-Monogamie ist natürlich insbesondere von Monogamie im Übergang so ein kleiner Brandbeschleuniger, dass die Beziehung sich verändern wird.
Ja.
Und das ist was Gutes, würde ich erstmal behaupten, wenn beide mit an Bord sind.
Wenn die Beziehung sich verändern darf, dann ist das definitiv was Gutes.
Ja.
Und vor allen Dingen, wenn sich auch Menschen verändern dürfen in der Beziehung. Aus meiner Sicht macht es große Probleme, wenn Veränderungen nicht sein dürfen oder wenn man immer an dem festhält, was vielleicht mal war und dass das quasi über 5, 10, 20, 30 Jahre immer genauso bleiben muss. Das ist aus meiner Sicht ziemlich unrealistisch.
Ja.
Und da eine Offenheit zu haben und eine Haltung zu und einen Umgang damit, das ist enorm wichtig und spätestens bei nicht monogamen Beziehungen oder bei einem Übergang dahin wichtig zu entwickeln und weiterzuentwickeln.
Ja.
Da können wir ja vielleicht mal ein bisschen sagen, inwieweit so der Brandbeschleuniger, wie du es genannt hast, wirken könnte im positiven Sinne. Also allen voran, glaube ich, spätestens da ist Ehrlichkeit, Transparenz ein wichtiges Thema und auch ein Umgang mit unangenehmen Themen, dass die nicht mehr vermieden werden müssen, dass sie angesprochen werden können, dass man Strategien entwickelt, damit umzugehen und vielleicht auch lernt oder hoffentlich auch lernt, nicht alles persönlich zu nehmen, was der andere in seinem Leben tut, unabhängig von einem selbst.
Mhm. Mhm. Definitiv, also Kommunikation und auch Verletzlichkeit, also wenn man sich denn quasi traut und auch darf, sich so zeigen mit all dem, was so zu einem dazugehört, auch das, wo vielleicht auch eine Scham oder eine Unsicherheit dahinter ist, das ist auf jeden Fall total verbindend. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass durch diese Herausforderung eine ganz große Verbundenheit auch entstanden ist. In den Momenten, wo es gelungen ist, sich verletzlich zu zeigen und dann nicht abgelehnt zu werden, sondern da auch irgendwie eine Empathie oder eine Zugewandtheit zu erfahren, einmal. Und dann würde ich ja jetzt erstmal auch behaupten, man hat eine nicht monogame Beziehung und kümmert sich um seine Zufriedenheit, nicht nur innerhalb der Beziehung, sondern auch in anderen, mit anderen Beziehungen, dass das ja der eigenen Beziehung auch zugutekommt.
Ja.
Weil dann gehe ich auf ein Date und habe vielleicht total schönen Sex mit irgendjemandem, die ich kennengelernt habe und bringe das ja mit in die Beziehung, wenn es sein darf. Und das bereichert möglicherweise unsere eigene Sexualität oder es hat einen Abenteuercharakter und auch das kann beflügelnd sein. Und ich bin zufrieden. Ich komme nach Hause und bin total zufrieden und gehe natürlich dann ganz anders mit meinem Gegenüber um, wenn es mir gut geht, als wenn ich unzufrieden und miserable bin.
Ja. Ich kann mich noch erinnern in der Zeit, wo wir das Polyamor versucht haben, dass ich eine riesengroße Dankbarkeit gefühlt habe und das eine richtig starke Verbundenheit in mir gemacht hat und auch nochmal auch ein viel stärkeres Begehren, als ich vorher hatte, dir gegenüber.
Mhm. Und wie es mir jetzt geht in meiner jetzigen Beziehung, ist es zum Beispiel so, dass das so sehr meine Sicherheit und meine Stabilität die ich innerhalb unserer Beziehung, also der Beziehung mit meinem Partner spüre, stärkt, weil ich weiß, der geht auf Dates, der hat Sex mit anderen Menschen und er kommt wieder zurück. Mhm. Und ich weiß, der bleibt nicht bei mir, weil wir haben jetzt dieses Konstrukt und dieses Regelwerk und all das, sondern der kann quasi ganz frei sein Leben leben und er entscheidet sich aber immer wieder neu für mich zu bleiben und mit mir zu sein. Und das gibt mir ein unheimliches Gefühl von Sicherheit.
Ja, das glaube ich. Und je länger die Beziehung dann so funktioniert, glaube ich, umso stärker wächst das auch. Mhm. Und vor allen Dingen das Gefühl, dass es nicht, dass die Beziehung nicht an Konzepte oder krasse Bedingungen geknüpft ist. Das gibt, glaube ich, einen großen Freiraum, die Erfahrung.
Und vielleicht hier an der Stelle nicht falsch verstehen, ich habe trotzdem, bin sehr eifersüchtiger Mensch. Obwohl ich diese Sicherheit spüre, dieses immer wieder geht er auf Dates und hat Sex und immer wieder kommt er aber auch wieder zurück und das fühlt sich hinterher oft verbundener an als vorher, bin ich trotzdem nicht cool die ganze Zeit. Also je nach Mensch, den er so trifft, habe ich trotzdem Eifersuchtsmomente. Ja.
Aber ich vermute, du hast gelernt, mit diesen Gefühlen zu leben.
Ich habe einerseits gelernt, ehrlich zu mir zu sein und zu sagen, bin ich, so bin ich. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch miteinander gesprochen, weil natürlich er auch eifersüchtig ist, wie wir es uns vielleicht auch gegenseitig ein bisschen erleichtern können. Das heißt, wir haben so zum Beispiel Vereinbarungen getroffen, wie nach dem Date einzuchecken und nochmal eine gute Nacht und nicht liebe dich zu sagen, wenn es stimmt, irgendwie vom Gefühl her, was es ja meistens tut. Und einfach so ein Gefühl von, der trifft jetzt eine andere Person, aber ich bin trotzdem nicht unbedacht. Er denkt trotzdem an mich und die Gefühle sind trotzdem noch da, als kleinen Sicherheitsanker.
Ja.
Und das finde ich auch total hilfreich, wenn man den Übergang zur Nicht-Monogamie wagt, jetzt nicht sich reinzustürzen in die völlige Regelfreiheit und jetzt ist es die ultimative Freiheit und jetzt dürfen wir auch nichts mehr an Regeln aufstellen, sondern wirklich auch zu gucken, welche Vereinbarungen machen es vielleicht leichter und das müssen nicht Verbote sein, sondern einfach nur, wenn du ein Date hast, check ein hinterher oder vorher oder ne, sag mir Bescheid, wenn du ein Date hast, ich will das gerne wissen oder was auch immer man da für Vereinbarungen finden kann, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, dass es vielleicht ein bisschen leichter wird.
Ja, da können wir jetzt vielleicht so gegen Ende zu kommen, dass wir vielleicht so ein paar praktische Beispiele mal nennen. Also es ist wirklich wichtig zu gucken, wo stehe ich jetzt gerade und das danach auszurichten.
Mhm.
Und dann zu sagen, okay, aber das ist die Richtung, in die wollen wir gehen, wo wir da genau hinkommen, wissen wir noch nicht vorher. Aber wir wollen dahin und jetzt ist es so, das ist der Stand, wo ich jetzt gerade bin und das eben zu berücksichtigen.
Mhm.
Die wichtigste Grundregel finde ich immer, das hatten wir glaube ich auch schon genannt, das Wollen und das die eigenen Fähigkeiten abgleichen. Und das Wollen ist ja etwas, auf das man sich zubewegt und das Können ist das, wo man gerade ist.
Ja.
Ja. Und da kann es auch passieren, dass man auf Grenzen, auf richtig harte Grenzen stößt. Dass man irgendwie sagt, okay, ich wollte dahin, aber ich komme, an der Stelle komme ich jetzt echt lange nicht weiter.
Mhm.
Und wie gehen wir damit um?
Mhm.
Ja. Ich sehe mich jetzt nicht in den nächsten Jahren, dass ich mit den oder den Sachen fein bin oder dass mich das nicht in einen ständigen Zustand von Aktivierung bringt.
Ja.
Was machen wir dann? Ja. Aber generell immer gucken, was ist jetzt mir gerade möglich? Und dann sich selber auch was aussuchen, wo möchte ich vielleicht eine Herausforderung annehmen? Wo sage ich, okay, das können wir mal ausprobieren. Ja, und ich sage da bei den meisten Sachen mal für einen gewissen Zeitraum, nicht nur einmal, sondern vielleicht noch ein zweites Mal, aber dann nochmal ein bisschen mehr abgesprochen. Aber eben selber zu gucken, welche Herausforderung möchte ich mich jetzt stellen und das ehrlich zu benennen.
Ja.
Ich merke, es ist gerade wieder auch ein bisschen theoretisch, wir wollten ja was Praktisches machen.
Mhm.
Ich habe ein konkretes Beispiel von einem Paar, die wollten ihre Beziehung öffnen und die hatten die Vereinbarung am Anfang nicht zweimal mit derselben Person Sex haben.
Mhm.
Also die wollten auch eigentlich nur offene Beziehung haben, sowieso keine Polyamorie und dann waren halt One-Night-Stands erlaubt, aber nur einmal.
Ja.
Das kann man zum Beispiel machen, wenn man Angst hat, dass da zum Beispiel was Emotionales dann entsteht. Ne, je öfter man sich trifft, desto wahrscheinlicher ist es ja. Hast du noch praktische Ideen?
Also für den Anfang super wichtig, ganz oft Check-ins zu machen. Ich würde es auch sehr oft machen, weil es was Neues ist und möglicherweise auch Sachen auslöst, die vielleicht auch Raum brauchen oder ne, im Alltag so zwischendurch eher zu Streit führen, weil jeder so mit seinem eigenen Zeug beschäftigt ist und dann eher so ein Check-in zu machen, wo man sich wirklich bewusst zusammensetzt und erzählt, wie geht's mir gerade damit? Was fordert mich heraus? Wie geht's dir damit? Was fordert dich heraus? Was ist das Schöne? Was ist auch das, was es uns bringt als Paar? Aber da finde ich ganz wichtig auch, ne, was fordert mich heraus? Heißt nicht, daraus muss automatisch eine neue Regel folgen, sondern so geht's mir gerade damit und hier struggle ich und hier gibt's vielleicht auch was, ne, wie ich gesagt habe, man kann Vereinbarungen treffen. Mir wär's lieber, wenn du mir Bescheid sagst, wenn du ein Date hast und vorher eincheckst. Oder mir wär's lieber, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, wann du's hast, mir hinterher davon erzählst oder was weiß ich. Dass klar ist, Herausforderungen dürfen da sein und müssen nicht sofort mit einer Regel oder mit irgendwas bekämpft werden, sondern einfach, um sich gegenseitig zu zeigen, einander zu zeigen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wichtig, das am Anfang sehr regelmäßig zu machen und zu üben zu reden und zuzuhören.
Am Anfang ist es häufig so, dass es noch ein bisschen mehr Regeln braucht und dass die mit der Zeit dann weniger werden. Manchmal, das ist auch eine Feststellung, gibt es dann auch so Stellvertreterstreits. Dann ist zwar erlaubt, sich mit anderen zu treffen, aber es ist nicht erlaubt, Sachen zu verschweigen. Dann wird sich darum gestritten, ob man jetzt ehrlich war oder nicht. Und das ist das große Thema.
Mhm.
Und dann ist es wichtig, sich nicht darüber so lange zu streiten und damit aufzuhalten, jetzt wurde jetzt die Regel eingehalten oder nicht oder gab es die Regel, sondern zu gucken, okay, was ist denn da los, darüber zu sprechen. Also wenig über Regeln streiten, sondern immer, okay, was macht das mit mir, darüber sprechen.
Definitiv. Und das ist ein bisschen die Herausforderung, wenn man viele Abmachungen, Vereinbarungen, Regeln hat, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass die nicht eingehalten werden.
Also generell, wie bei allen Sachen, es braucht eine Handvoll Regeln, aber sobald es irgendwie ins Micromanagement geht, wird es schwierig.
Ja.
Und das würde ich immer versuchen zu vermeiden.
Ja.
Und noch wichtiger finde ich es, auch gemeinsam darüber zu sprechen und sich auch zu reflektieren selber, wie gehen wir denn damit um, wie gehe ich damit um, wenn eine Regel gebrochen wird. Auch da kann man schon gemeinsam überlegen, was könnte so ein Notfallplan sein, weil das kann ja sehr aktivieren und dann hat man nicht immer sofort Zugriff auf seine eigene Reflexionsfähigkeit und Differenzierung. Wie schon von mir gedacht, als ich über die Folge nachgedacht habe, ist das ein riesiges Thema. Ich würde jetzt trotzdem gerne langsam zum Ende kommen. Ich würde gerne zum Abschluss noch, ja, vielleicht so eine Orientierung geben wollen, woran Paare merken, dass es tragfähig ist. Auch das heißt jetzt nicht automatisch, das ist nichts für euch. Das heißt erstmal nur, okay, das ist sehr wahrscheinlich noch nicht stabil an der Stelle.
Mhm. Also tragfähig, und das ist ja, finde ich, eine schöne Vision als so Wegziel, auf das man sich zubewegen kann, ist es, wenn ich der anderen Person das gönnen kann. Die Freude, die sie hat beim Daten oder beim Sex mit anderen Menschen. Ich sehe, das bereichert deren Leben und ich freue mich mit.
Ja.
Ja.
Das habe ich schon auch oft gehört von Polis, nenne ich es jetzt mal, dass das so das höchste Ziel
ist. Ja. Das ist großartig. Und es geht ja auch bei Hobbys. Ne? Ich freue mich für meinen Partner, meine Partnerin, dass sie so aufgeht in ihrem Hobby. Dann,
ja.
Also es ist grundsätzlich möglich, sich für die andere Person zu freuen.
Genau, das ist möglich, ja, genau. Es ist manchmal ein Widerstreit, wenn das halt schmerzhafte Punkte in einem berührt.
Ja.
Ich finde noch wichtig zu sagen, es ist tragfähig, wenn beide Nein sagen können und Regeln auch angepasst werden dürfen.
Mhm.
Das, was du schon gesagt hast, finde ich auch wichtig, dass es eine emotionale Nachsorge gibt.
Ja.
Nach Begegnungen oder wann immer etwas auftritt.
Ja.
Ich finde, auch Rückzug sollte da mal erlaubt sein. Also, dass man damit umgehen kann, wenn jemand mal sich zurückzieht.
Rückzug sollte immer grundsätzlich erlaubt sein, wenn es nötig ist. Egal, welche Art von Beziehung.
Na, da wollte ich jetzt eigentlich noch hinkommen, dass eigentlich all das natürlich für alle Beziehungen Tragfähigkeit bedeutet.
Ja.
Aber auch nicht schlimm. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Also Rückzug und auch, ich finde auch Pausen sind möglich und können richtig auch mal eine Entlastung sein, wenn man sagt, oh, jetzt ist mir das gerade alles zu viel, können wir nicht mal jetzt irgendwie vielleicht für 1-2 Monate oder auch mal länger ein bisschen Pause machen. Aus meiner Sicht sollte es möglich sein, auch für jemanden, dem das richtig Spaß macht und dem das gefällt, da die Fähigkeit zu haben, da mal für einige Zeit drauf zu verzichten.
Mhm.
Ansonsten geht's, und das sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ, in eine Richtung Sucht, wenn man das nicht kann. Ja, also wenn das unbedingt sein muss, ich muss aber unbedingt.
Meinst du jetzt Sex mit anderen?
Sex mit anderen haben.
Ja. Ja, was ich noch total wichtig finde, damit das tragfähig ist, und das gilt aber auch für alle Beziehungen, die langfristig sein sollen, denke ich. Ich kann mit meinem Partner, meiner Partnerin sein, wenn es ihm schlecht geht, wegen etwas, was ich tue. Und ich kann mit der anderen Person sein, ohne dass ich mich die ganze Zeit rechtfertige und dem anderen versuche, mein Verhalten schmackhaft zu machen. Sondern ich kann mit dem anderen sein in ihren Schmerz und kann mitfühlen, reagieren. Ja. Großer Skill.
Sehr, sehr großer Skill. Und da möchte ich noch hinzufügen und habe auch die Fähigkeit, mich selber in dem Moment zu hinterfragen. Was ist mein Anteil daran? Es sollte nicht sowas sein wie, ich komme jetzt damit klar, dass es dir schlecht geht.
Mhm.
Und das löst jetzt nichts in mir aus, dass es dir schlecht geht. Also es ist nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit. Ja. Das würde ich einfach noch hinzufügen.
Ja. Okay.
Und auch wichtig, und vielleicht kann das auch zur Entspannung beitragen, also eine Rückkehr zur Exklusivität und Monogamie ist jetzt kein Scheitern. Und besonders wichtig, niemand sollte irgendwie aus Angst bleiben oder mitmachen.
Mhm.
Also das ist ganz wichtig.
Mhm. Manchmal merkt man das erst unterwegs.
Ja.
Und das ist auch okay.
Genau.
Und es kostet dann richtig, richtig viel Mut, wenn man schon mal losgegangen ist, zu sagen, oh, ich merke gerade, kann ich nicht.
Ja. Oder stopp, nochmal zurück.
Mhm.
Ja, und dann mal gucken.
Ja, insbesondere wenn ein Teil in der Beziehung das da so begeistert ist.
Ja.
Ist nicht so leicht, ja.
Ja. Und auch das kann und sollte immer eine Möglichkeit sein, miteinander ins Gespräch zu kommen und auch sich selber zu reflektieren.
Mhm.
Ja, das kann mit so vielen Sachen verknüpft sein, was man in anderen Beziehungen sucht oder in Sex mit anderen Menschen.
Mhm.
Darüber eine Klarheit zu entwickeln oder einfach auch einen Zugang dazu. Es muss ja nicht immer das Gleiche sein, ist total wichtig.
Mhm.
Und das sage ich jetzt nochmal an der Stelle für jede Beziehungsform.
Auf jeden Fall. Es
sind die Sachen, die wir genannt haben, total wertvoll und stabilisieren das Ganze. Und was immer ihr da findet, was stimmig sich anfühlt, ist das Richtige für euch. Ja. Und meine Erfahrung ist, wenn man da sehr weit ist, dann ist es sowieso was ganz Eigenes, was sich nicht in irgendeinen starren Rahmen pressen lässt. Ja,
ja.
Also alle finden ihre ganz eigene Ausgestaltung ihrer Beziehung.
Ja.
Und das möchte ich an der Stelle auch sagen, das Ganze geht viel, viel leichter, wenn man da Unterstützung bekommt. Die bieten wir gerne an, besonders du, Christine.
Sehr gerne.
Hast ja sehr viel Erfahrung mit. Wenn man da so einen Ort hat und eine Person, die da hilft, ein bisschen die Sachen hervorzuholen, die da vielleicht mitschwingen und auch gemeinsam vielleicht immer zu gucken, welcher Schritt ist jetzt dran, wie geht's allen, da sich hinzusetzen und sich einfach unterstützen zu lassen, weil das ist ganz schön schwer, das alleine zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Und auch, wenn man merkt, man kommt nicht raus aus dem, beim Gegenüber zu bleiben, sei es seinen Partner, Partnerin zu analysieren oder zu bewerten oder Vorwürfe oder wofür der über, ne, wenn man merkt, ich komme einfach nicht zu mir und was es mit mir zu tun hat, sondern ich bin immer bei dem anderen, da ist es total hilfreich, da auch irgendwie eine Person zu haben, zum Beispiel mich, die ein bisschen Übersetzungsarbeit leistet, um einen wieder zu sich selbst zu bringen. Weil dann, wenn man wieder bei sich selbst ist, dann ist man auch wieder handlungsfähig.
Ja. Und da weiß ich, dass du da richtig gut Unterstützung bieten kannst und auch noch zusätzlich noch aus einem reichhaltigen Erfahrungsschatz zehren kannst. Also, wenn es schwer ist, seid euch gewiss, es ist ein Stück leichter, wenn man sich Unterstützung holt.
Ja.
Gut. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
Die Menschen, die quasi mal über den monogamen Tellerrand gucken möchten, aus welchen Gründen auch immer, kann sich lohnen, würde ich sagen. Und es kann sich lohnen, nicht weil nicht Monogamie die bessere Beziehungsform ist, sondern weil selbst ein bewusstes Entscheiden zur Monogamie ein so wertvoller Prozess sein kann, weil eben Monogamie oft so der Default-Modus ist, wo man sich gar nicht drüber nachdenkt, was will ich eigentlich in der Beziehung, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, was geht für mich, was geht für nicht, macht man meistens nicht. Und wenn man sich aber anfängt, bewusst damit zu beschäftigen, dann kann, egal was am Ende rauskommt, diesen Prozess zu beginnen, ein totaler Gewinn für die Beziehung sein.
Das finde ich ein schönes Schlusswort. Ich würde mich dem anschließen und bedanke mich bei dir.
Ich bedanke mich bei dir.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen, oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.